Ja, ich liebe das im Lobpreis, da werden auch voll die Samen gesät. Ich singe nämlich ständig die Wahrheit aus, dass Gott gut ist und es geht jedes Mal tiefer. So gut. Genau, ich habe vorhin vergessen zu sagen, ich heiße Sarina übrigens. Und ich darf die Moderation machen, weil ich die Maria Priyan sehr gern mag und schon in Uganda bei ihrer Organisation war. Die nennt sich Vision für Afrika. Genau, ich glaube, das war so vor 3-4 Jahren, habe ich nach einer Organisation gesucht, mit der ich nach Afrika gehen kann. Und bin dann eben auf Vision für Afrika gestoßen und habe im Internet dann halt auf der Seite geguckt und sowas und bin dann auf ein Video gestoßen, wo Maria drauf war. Die Organisation gibt es seit 2001 und da waren schon Waisenhäuser und Kindergärten und so gebaut. Und auf dem Video sah man sie eben in der Pampa Ugandas stehen und wie sie sagt, und hier soll ein Krankenhaus entstehen und hier ein Internat für Jungen und hier für Mädchen und hier eine Berufsschule und eine Schneiderei. Und da war noch nichts da und ich war so, wow, die Frau, die hat Power und Lebensenergie und Lebensfreude. Und genau, so bin ich dann nach Uganda gegangen und dann stand das alles. Und ich habe auch tatsächlich in dem Krankenhaus mitgearbeitet und in der Berufsschule unterrichtet und noch vieles mehr. Es war ziemlich cool. Und ich bin sehr begeistert, was für eine Power Maria Priyan ausstrahlt. Das werdet ihr jetzt gleich erleben. In diesem Sinne, Maria Priyan, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Wir freuen uns riesig, von dir zu hören. In diesem Sinne, dein Mikrofon, deine Bühne, tut dich aus.
Amen. Mukamawe was away. Das solltest du wissen. Mukamawe was away. Weißt du das nicht mehr? Das heißt, gepriesen sei der Herr auf Luganda. Ja, ich freue mich, ich sag's euch, dieses Jungvolk hier ist berührend. Ja, es sind zwar auch weiße Köpfe hier, aber ich sag's euch, diese Jugend ist begeisternd. Und auch das Lobpreisteam, geben wir ihnen ein ordentliches Klatschen. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Ja, ich glaube, ich sollte sprechen zu dem Thema Berufung. Also ich wurde vor dem letzten Weltkrieg, nicht vom ersten, vom letzten Weltkrieg geboren. Und zwar habe ich durch mein Kommen eine nicht sehr glückliche Ehe gestiftet. Das hat mich wirklich schon sehr früh belastet. Ich habe den Eindruck gehabt, wäre ich nicht geboren, wären die zwei glücklicher. Wären sie nicht beisammen, wären sie glücklicher. Und dann habe ich mir schon ganz klein überlegt, wozu bin ich auf der Welt? Das kann doch nicht der Grund meines Lebens sein, diese nicht sehr glückliche Ehe zu stiften. Und dann habe ich bald einmal gebetet, Herr, lass mich nicht sterben, bevor ich weiß, wozu du mich geschaffen hast. Später habe ich danach noch gebetet, Herr, kannst du mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst du mich auf null reduzieren? Das tut er. Aber verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und schenk mir die Fülle der Freude. Und ihr Lieben, alles hat er gemacht, besonders auf null reduziert. Er hat mir wirklich bewiesen, dass ich es weder habe, noch bin, noch kann, was es braucht, im Reich Gottes was umzusetzen, in meiner eigenen Kraft. Und wenn wir das nicht erkennen, ihr Lieben, dann arbeiten wir immer noch aus uns selbst heraus. Und selbst ist das größte Problem im Reich Gottes. Die beten dann, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Das ist nicht christliches Denken. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich sage euch, wir müssen alle an den Punkt kommen, wo wir unseren Bankrott vor Gott erklären, in der eigenen Kraft. Ihr seid begeistert von meinen Worten. Keiner tut es gern. Amen. Aber das ist der Durchbruch in das Leben. Das ist der Durchbruch, wo Christus die Herrschaft bekommt in unserem Leben. Amen. Halleluja. Und da möchte ich euch jetzt eine Schriftstelle vorlesen, die mich sehr überrascht hat von Jesus. Hoppala, lass es leider liegen. Das ist ein Foto von meiner Tochter, kannst du anschauen, wie die Angel jetzt heißt. Kennst du meine Angel?
Ja.
Da schau, das ist sie jetzt. Ein Teenager. Kannst du es nehmen? Halleluja. In Johannes Evangelium 14, 18 sagt der Herr Jesus, nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Ihr Lieben, da hat er zu den Jüngern gesprochen und die meisten der Jünger hatten Eltern. Die waren nicht als Waisen aufgewachsen. Und trotzdem sagt er, ich will euch nicht verwaist, also ohne Trost, ungeschützt und verloren, heimatlos, hilflos, einsam zurücklassen. Warum sagt Jesus das zu seinen Jüngern? Jeder, der nicht in die tiefe Liebesbeziehung zum Vater durchbricht, fühlt sich im Herzen als Waisenkind. Und ganz viele Christen laufen herum mit einer Waisenkind-Mentalität. Man hat den Eindruck, man könnte sich auf niemanden verlassen, außer auf sich selbst. Man entwickelt alle möglichen Überlebensstrategien, um sich zu verteidigen, beschützen, versorgen, über Wasser zu halten. Ein Waisenkind hat immer den Eindruck, es sei niemand da, der für es sorgt. Es hat kein wirkliches Zuhause. Selbst wenn es ein schönes Haus besitzt, fühlt es sich heimatlos, ohne wirkliche Zugehörigkeit. Es weiß nicht, wer es wirklich ist. Es ist immer auf der Suche nach seinen Wurzeln, seiner wahren Identität. Seine Talente und Leistungen werden zu seinen Lebensfundamenten. Macht mal alle die Augen zu, bitte. Und hebt einmal die Hand hoch, wer das, diese Gefühle hat. Ja, Halleluja, sind noch viel mehr heute, traut sich noch nicht sagen, Halleluja. Aber genau so ist es, ihr Lieben. Jesus ist die Tür zum Vater und er kann deine Lebensqualität und Lebensrealität grundlegend verändern. Er alleine kann deine Heimatlosigkeit in Geborgenheit verwandeln und genau aus diesem Grund sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Wir müssen durchbrechen in die Liebe zum Vater. Amen. Jesus kam, um uns zum Vater zu führen. Und wenn ihr was glaubt, was ich sage, dürft ihr auch einmal Amen sagen. Jesus kam, um uns zum Vater zu führen. Amen. Und solange wir nicht beim Vater angekommen sind, sage ich euch, haben wir es noch nicht begriffen, um was es geht. Da sind wir immer noch auf der Leistungsschiene. Ich bin, was ich leiste oder nicht leiste. Ich bin, was ich besitze oder nicht besitze. Ich bin, zu wem ich gehöre oder nicht gehöre. Das sind die falschen Fundamente. Amen. Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn nicht und habt ihn, von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen, weil ihr Jesus gesehen habt. Amen. Es ist ganz wichtig, dass wir durchbrechen in eine Liebes-Vertrauensbeziehung zum Vater. Dann hört unsere Suche nach Identität auf, dann hört unser Kampf nach Wert auf. Dann weißt du, wie wertvoll du bist. Amen. Wisst ihr, wir Mädchen, also ich sage Mädchen, bin eine alte Schachtel, aber ich bin auch ein Mädchen. Wir Mädchen haben schon als Kleinkind den riesigen Drang vom Papa bemerkt zu werden. Meine Mama hat gesagt, den ganzen Tag war ich sehr lieb mit ihr, aber der Papa kam bei der Tür herein und sie war nichts mehr. Der Papa war alles. Und wir Mädchen sehnen uns nach diesem bewussten Wertvollsein beim Papa. Und es ist schon die Sehnsucht nach dem himmlischen Vater. Und die meisten Väter leider begreifen es nicht, wie wichtig es ist für sie, dass sie ihren Mädchen mit vielen Aufmerksamkeiten und Komplimenten eine wahre Identität geben. Dann haben ja wir, wenn wir langsam älter werden, noch eine Hoffnung, ja? Der Prinz, der dann uns einmal heiraten wird, ja. Und dann heiratet man den Prinz. Und nach ein paar Wochen wacht man auf mit einem Frosch. Und er mit einer Fröschin. Amen. Und da hören dann viele auf zu küssen und da muss man weiter küssen. Amen. Denn der Prinz ist drinnen. Aber ich garantiere euch, solange wir nicht diese Liebesbeziehung zum Vater haben, werden wir dauernd bei anderen Menschen versuchen zu saugen, uns anzukletten. Erst wenn wir erkennen, wie sehr der Vater uns liebt, der himmlische Vater, kommen wir zur Ruhe in unserem Herzen. So, wenn wir uns vaterlos fühlen, dann hat das immer damit zu tun, dass wir nicht erkannt haben, wer Jesus Christus wirklich ist. Denn hätten wir es, hätten wir auch den Vater erkannt. Jesus Christus und der Vater sind eins. Ist es möglich, dass wir mit Jesus Christus leben, ihn lieben und ihn doch noch nicht in unserem Herzen erkannt haben? Ja, das glaube ich. Wenn wir uns selbst und andere Christen beobachten, dann entdecken wir, wie viele von uns sich noch mit einer weisen Mentalität durchs Leben schlagen. Wir kämpfen um Anerkennung, um Wert, um standesgemäße Versorgung, um einen sicheren Platz im Leben. Wir suchen nach Zugehörigkeit, wir sind geplagt von Ängsten, fühlen uns alleine und einsam, missverstanden und ungeliebt, ungewollt. Wir suchen ein Zuhause. In Johannes 13,3 heißt es, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Ein weiteres Merkmal von einem weisen Kind ist, dass es sich immer als Opfer der Umstände fühlt. Als Opfer seiner Vergangenheit und Herkunft. Es hat oft den Eindruck, dass die Welt, das Leben, die Menschen, ja sogar Gott ihn unfair und ungerecht behandeln. Dass jeder ihn früher oder später fallen oder im Stich lässt. Menschen mit einer weisen Mentalität suchen immer die Schuld bei anderen und machen sie für ihren Zustand verantwortlich. Mit der Zeit werden sie bitter gegenüber Gott und den Menschen. Ihr Lieben, ich habe jahrelang wollen die ganze Welt verändern, damit es mir endlich besser geht. Weil ich eigentlich immer gestört werde von anderen Menschen, der Mensch zu sein, der ich eigentlich bin. Hätte ich gern alle anderen verändert. Bis der Herr einmal gesagt hat, wie wäre es, wenn ich bei dir anfangen kann? Wenn ich bei dir anfangen könnte, aber ich wusste, es geht unter die Haut. Tut er immer noch. Ich hatte auch sehr lange diese weise Mentalität. In der Zeit schenkte mir jemand das Buch mit dem Titel To be happy and joyful is a choice. Also glücklich zu sein, fröhlich zu sein, ist eine Entscheidung. Ja, ihr Lieben, der Titel allein hat mich schon so abgeschreckt. Das Buch hätte ich der Person am liebsten um die Ohren gehaut. Ich habe gedacht, wenn ich glücklich sein entscheiden könnte, dann täte ich es, aber es geht nicht. Und wenn wir wirklich das Leben Jesu anschauen, niemand hat so viel Ablehnung, so viel Missverständnis und Leid erlebt wie Jesus Christus. Aber er lebte als Sohn und nicht als Opfer. Amen. Wir sind keine Opfer, ihr Lieben. Wir sind erlöste Verbrecher. Ich werde euch noch nüchtern machen, ihr Lieben. Wir sind keine Opfer. Wenn einer ein Opfer war, dann war es Jesus. Und wenn er bitter gewesen wäre, hätten wir es verstanden, aber er war es nie. Selbst am Kreuz hat er noch gebetet für die, die ihn getötet haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr Lieben, Jesus ist verknallt in dich und der Vater auch. Amen. Halleluja. Ihr seid aber schwergläubig. Halleluja. Das Buch schenke ich jetzt dir, das ist ein Andachtsbuch. Lese es jeden Tag und komm in die Fülle dessen, was Jesus für dich hat. Amen. Ihr Lieben, der Vater im Himmel ist sowas von verknallt in dich. Der macht nämlich keinen Blödsinn. Er macht nur herrliche Originale. Ich war vor einigen Monaten in einem Kaufhaus in Imst, also es war so, ich glaube der Lidl war es, und da steht eine Frau neben mir, beide holen mir Brot heraus, die hat reingeschaut, als wenn sie mit Zitronensaft getauft wäre. Und dann habe ich sie angeschaut, habe ich gesagt, Sie, ich hab eine Botschaft für Sie. Ja, was haben Sie denn? Dann habe ich gesagt, Gott hat einen super guten Tag gehabt, wie er Sie erschaffen hat. Was haben Sie gesagt? Sag ich, Gott hat einen super guten Tag gehabt, als er Sie erschaffen hat. Sind schon ein paar Leute rumgestanden, ja. Sag sie, das glauben Sie? Sag ich, das glaube ich hundertprozentig. Gott macht keinen Mist. Aber Sie müssen selber glauben. Schauen Sie mal morgen in den Spiegel in der Früh, bevor Sie sich gewaschen haben und Haare gekämpft und sagen, super, super, was du geschaffen hast, wie du mich erschaffen hast. Dann hat sie lachen angefangen. Ihr Lieben, wir müssen erkennen, wie sehr Gott uns liebt, sonst schlafen wir dauernd um als Bettler. Hab mich doch lieb, bemerk mich doch, sag doch was Nettes. Gott hat mich einmal gefragt, ob ich, vor viele Jahre her, willst du geliebt werden oder respektiert? Ach, geliebt, habe ich gesagt. Dann hat der Herr gesagt, das tut mir leid, weil da kann ich dich nie verwenden. Wenn wir geliebt werden wollen, tun wir alles, dass andere uns lieben. Wir sind manipulierbar. Mach, bin ich erschrocken. Habe ich gesagt, Herr, ich will respektiert werden. Und dann werden mich die Richtigen schon lieben. Und die anderen brauche ich nicht. Amen. Ihr Lieben, lebt ein Leben, um respektiert zu werden. Vor Gott und vor den Menschen. Amen. Und ich sage euch, es ist das Beste, was du machen kannst. Da scheiden sich die Geister. Ich tue nichts mehr, um jemandem zu gefallen. Und wenn es mir nicht schmeckt, ist es mir auch wurscht. Weil Gott mich liebt. Halleluja. Ist euer Verlust, wenn ihr mich nicht liebt. Halleluja. Amen. Das kann ich jedem sagen. Wenn einer sagt, ich mag dich nicht, dann sagst du, ja, dein Verlust. Amen. Amen. Wir sind geliebte Söhne und Töchter Gottes. Stellvertreter Jesu Christi auf dieser Welt. Das darfst du aber im Papst nicht weiter sagen. Dass jeder von uns ein Stellvertreter des Herrn Jesus Christus auf dieser Welt ist. Partner Gottes. Und da möchte ich euch eine Schriftstelle vorlesen, die ich in Psalm 115, 15 bis 17. Ihr seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Wem gehört diese Erde? Uns. Den Gläubigen, den Menschenkindern. Amen. Wir sind verantwortlich für das, was in unseren Ländern geschieht. Ihr seid begeistert. Denn Gott hat die Verantwortung für diese Erde in die Hände der Menschenkinder gelegt. Und schaut hier, was für ein Mist wir machen aus dieser Welt. Wie verantwortungslos wir umgehen. In China ist die Luft so verschmutzt, dass keiner mehr ohne Masken gehen kann. Die Fische, da sticken fast alle mit dem Plastik, was herumschwimmt in den Meeren. Verantwortungslos. Wir haben Verantwortung, ihr Lieben. Und Gott wird uns einmal zur Rechenschaft ziehen. Wir sind seine Kinder. Und ich sage es euch, ich vertraue jetzt, dass dieses Werk, das Gott mir anvertraut hat in Uganda, dass das einmal meine Kinder übernehmen. Und das ist nur noch besser machen. Und noch weiter entfalten. Und so hat Jesus gesagt, wie sie sich bewundert haben, was die Werke, die er tut, hat er gesagt, ja, und ihr werdet noch größere Werke tun. Amen. Wie ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, Herr, ich bin schon zufrieden, wenn ich das tue, was du dann hast. Noch was Größeres kann ich mir nicht vorstellen. Ihr Lieben, Gott ist auf dem Weg, mit dir Geschichte zu schreiben. Apostelgeschichte. Das ist das einzige Buch, das noch nicht fertig ist. Amen. Wer ist bereit, dass Gott mit dir noch mehr Geschichte schreiben kann? Wunderbar, ich bin bei der richtigen Gruppe. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Er möchte Geschichte schreiben. Gute Geschichte. Er möchte durch uns etwas ganz Besonderes tun. Und da muss ich Uganda hernehmen, wenn man ein paar Monate in Uganda ist, oder gar nicht ein paar Monate, ein paar Tage, dann spürt man, da gibt es ein Reich, ein Königreich. Das hat Uganda sehr beeinflusst. Wie heißt das Königreich?
Das britische.
England. Wir fahren auf der linken Seite. Wir sprechen Englisch, wo ich sehr dankbar bin. Wir haben über 60 Sprachen in Uganda. Ich sage wir, weil ich habe jetzt den ugandischen Pass. Ich bin jetzt Uganderin, aber auch noch Österreicherin. Ich habe die Doppelbürgerschaft. Wir haben das britische Schulsystem. Unsere Kinder laufen in Uniformen herum. Die lernen die europäische Geschichte. Wer kennt von euch den Andreas Hofer? Wer hat von dem schon was gehört? Okay, der Andreas Hofer war ein Nationalheld in Tirol. Kommt mein Sohn in der vorletzten Klasse in der Mittelschule nach Hause, sagt der Mama, erzähl mir vom Andreas Hofer. Sag ich, wie bitte? Wo ist denn den her? Sagt er, ja Mama, den musst doch du kennen. Der hat doch 1809 in Bargisel gegen Napoleon gekämpft. Das ist doch in der Nähe von Innsbruck. Da kommst doch du her. Sag ich, wie bitte? Wo hast du denn das her? Das lernen wir jetzt in der Geschichte. Im Busch von Uganda. Halleluja. Wie ich das erste Mal nach Europa gebracht habe, mein Gott, der wollte bei jeder Statue wissen, wann der geherrscht hat und gelebt hat. Und gesagt, heute Abend schauen wir nach. Gell? Da habe ich mal alle Lexikos rausgeholt. Ihr Lieben, wir haben das britische Schulsystem. Bei uns sitzt unter die britische Gerichtsbarkeit, bei uns sitzen die Richter bei einer Affenhitze mit weißen Perücken in den Gerichtssälen, wie die Engländer. Die Geschäftsleute mit Anzügen, mit Krawatte trinken bei 30 Grad Hitze noch englischen Tee heißen. Wir sind beeinflusst worden von einer Nation, die weit weg ist. Und ihr Lieben, Gott möchte etwas mit euch machen. Er möchte, dass ihr heiße, radikale, leidenschaftliche Kolonialisten werdet. Keiner sagt Amen. Fürs Reich Gottes, dass wo immer ihr seid, ein Reich von weit her, das Reich Gottes, dort spürbar und sichtbar wird, wo ihr seid. Amen. Der Herr hat mir in Uganda fast alles nur verfluchte Gebiete gegeben. War wirklich verflucht. Und hat gesagt, mach ein Paradies draus. Aber heute haben wir ein Paradies, gell? Ich sage, da lernt man zu herrschen über die Widerstände des Feindes. Amen. Das erste Land, das ich geschenkt gekriegt habe, geschenkt von einem Afrikaner, war ein Katastrophengebiet. Schlangen ohne Ende. Ein Gepard hat dort gewohnt. Und bezahlte Mörder haben da drauf gewohnt. Wenn dir jemand nicht gepasst hat, Adresse geben, das Geld und nächsten Tag war der weg. Zauberer ohne Ende. Und wisst ihr, ich habe so eine Portion Naivität, dass mir das meiste erst im Nachhinein bewusst wird. Und darum kann Gott mit mir ganz gut arbeiten. Weil ich immer Ja sage und nachher komme ich erst drauf, was ich wieder erwischt habe. Dann habe ich den Herrn angerufen und habe gesagt, was hast du mir denn dort gegeben? Das ist ja ein Katastrophengebiet. Sagt er, ja, jetzt bisher war es mein Problem, jetzt ist es deines. Welch eine tröstliche Antwort. Und dann, ihr Lieben, gehe ich meistens dorthin, wo man am meisten oder am schnellsten von Gott hören, ist auf die Knie. Bin ich auf die Knie und habe gesagt, Herr, was hast du mir denn da geschenkt? Dann hat er gesagt, Namen ändern. Sag ich, Namen ändern, ist ja Katastrophengebiet. Sagt er, nein, Glory Land. Herrlichkeitsland. Ich sage, sag, da hat es gemacht bei mir. Jetzt habe ich plötzlich das alles ganz anders gesehen. Glory Land. Halleluja. Joshua lesen. Mein Gott, das Buch habe ich gelesen wie noch nie ein Buch in der Bibel. Alles habe ich gemacht, was der Kerl gemacht hat. Steinaltäre gebaut hat. Alles funktioniert. Heute, ja, und dann haben wir angefangen, das Land zu roden. Und der Mitarbeiter, der das für mich immer macht, ein toller Kerl, der hat einige junge Männer, die gläubig waren, engagiert und haben sie angefangen zu roden. Und dann kam der höchste Zauberer zu ihnen und hat gesagt, jetzt werde ich dann bald ein Schaf opfern, damit du und die Mama Maria bald sterbt. Und ich liebe die afrikanische Schlagfertigkeit. Der sagt, was? Ein Schaf? Fang mit 100 an, tschüss. Und geht weg. Und sie beten nur, die haben mir nichts gesagt, weil sie Angst, sie waren dann aber, ich habe Angst, ja. Hätte ich wahrscheinlich gehabt. Und dann haben sie nur gebetet, dass diese Finsternis vom Licht Gottes durchbrochen wird. Und es waren keine 3 Wochen, ist der Zauberer auf einem Pfad, der durch dieses Land geführt hat, 65 Hektar, tot aufgefunden worden. Ohne menschliches Eingreifen. Keiner hat gewusst, wie der gestorben ist. Noch 2 weitere sind gestorben, eines total unnatürlichen, nicht von Menschenhand geschaffenen Todes. Jetzt hat sie die Gottesfurcht ergriffen. Ihr Lieben, sind einige abgehauen. Die haben weggezogen. Und mir hat, ich gesagt, Herr, warum? Und hat er gesagt, die sollen spüren, sie dürfen die Gesalbten Gottes nicht angreifen. Was für einen Schutz wir haben, wenn wir unter der Salbung Gottes sind und im Gehorsam. Und ja, es sind viele weggezogen. Schlangen haben wir jede Menge getötet, keiner wurde gebissen. Und der Rest hat sich dann in unserer Kirche bekehrt. Und ich kann dich erinnern, jeden Nachmittag wird Lobpreismusik in die Gegend geschmettert. Auf den höchsten Kirchen, auf den höchsten Wasserturm habe ich mit eigenem Geld die riesigsten Lautsprecher montieren lassen und da schmettert man Lobpreismusik jeden Tag in die Gegend, damit sich kein Dämon wohlfühlt in der ganzen Gegend. Amen. Wir können auch nur wildere Geschichten erzählen. Gott sagt mir immer wieder, der Segen, den ich für dich habe, ist besetzt. Den musst du frei beten. Amen. Und genauso für euch. Widerstände sind da, um unsere Glaubensmuskeln zu stärken. Jeder Muskel braucht einen Gegenmuskel, damit er Kraft erzeugt. Und unsere Widerstände sind da, um uns stark zu machen im Glauben. Vertrauen wir den Umständen oder vertrauen wir dem Wort Gottes? Wie oft ich sage, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, soll es gelingen, mir zu schaden. Amen. Ich stelle mich jeden Tag unter den Schutz des Blutes Jesu, unter den Schutz der Engel und unter den Schutz seines Wortes, dass er das gute Werk vollenden wird, das er in jedem von uns begonnen hat. Amen. Ihr müsst lernen, auf dem Wort Gottes zu stehen, mit dem Wort Gottes zu gehen, das Wort Gottes zu glauben. Amen. Und euch in die Arme des Vaters flüchten. Der Vater wartet auf dich. Der Vater wartet auf dich. Ich möchte euch jetzt einen Liebesbrief vorlesen vom Vater. Mein geliebtes Kind, vielleicht kennst du mich noch nicht, aber ich weiß alles über dich. Alle deine Wege sind mir vertraut. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Du bist nicht zufällig auf dieser Welt und nicht etwa ein Unfall, denn alle deine Tage sind in mein Buch geschrieben. Du musst nicht denken, dass ich weit entfernt von dir bin oder wütend. Mein ganzes Wesen besteht aus Liebe. Ich sehne mich danach, diese Liebe über dir auszugießen, einfach weil du mein Kind bist und ich dein Vater. Ich habe viel mehr für dich vorbereitet als dein irdischer Vater, dir jemals geben könnte. Ich bin dein Versorger. Ich fülle all deinen Mangel aus. Meine Pläne für deine Zukunft sind immer mit Hoffnung erfüllt, denn ich liebe dich mit ewiger Liebe. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Ich suche mich nur von ganzem Herzen und du wirst mich finden. Und wenn du dich dann über mich freust, werde ich deine Herzenswünsche erfüllen. Denn ich bin es, der diese Wünsche in dein Herz gelegt hat. Ich bin fähig, mehr für dich zu tun, als du je ausdenken oder von mir erbitten konntest oder könntest. Und ich bin dein größter Ermutiger und der Vater, der dich in all deiner Bedrängnis tröstet. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich ganz nahe bei dir. Eines Tages werde ich alle deine Tränen von deinen Augen abwischen. Und ich werde alle Schmerzen von dir nehmen, die du jemals auf dieser Erde hattest. Ich bin dein Vater und ich liebe dich so, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Denn in Jesus ist all meine Liebe zu dir sichtbar geworden. Er kam, um zu beweisen, dass ich immer für dich bin und nicht gegen dich bin. Und um dir zu sagen, dass ich deine Sünden nicht anrechne. Jesus ist für dich gestorben, damit du und ich versöhnt werden können. Sein Tod war der ultimative Ausdruck meiner Liebe zu dir. Nichts auf der ganzen Welt und nichts, was du jemals tust oder denkst, wird dich von meiner großen Liebe zu dir trennen. Meine Frage an dich ist jetzt, willst du wirklich mein Kind sein? Ich warte auf dich. In Liebe, dein Papa, der allmächtige Gott. Amen. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen. So oft, wenn es bei mir rund geht, und es geht oft rund, ich habe 800 Mitarbeiter, 14.000 Kinder bis jetzt gehabt, setze ich mich hin auf einen Stuhl und lasse mich in den Schoß des Vaters fallen. Und sage, Vater, leg deine festen Arme um mich. Ich brauche jetzt deine Ermutigung. Und er tut das. Und wenn ich dann wieder ganz ruhig bin und ganz frisch mit seiner Kraft erfüllt, dann stehe ich wieder auf und gehe mit ihm weiter an seiner Hand. Amen. Ihr Lieben, Gott hat weit mehr vor mit dir, als du bisher erlebt hast. Seine Pläne sind enorm. Und die gehen weit über dein Vorstellungsvermögen. Wenn die Pläne, die du für dein Leben hast, so groß sind, dass du sagst, das schaffe ich, sind sie nicht von Gott. Er wird nämlich deine Pläne so steigern, dass du sagst, unmöglich. Dann sind sie von Gott. Dann kriegt aber auch er alle Ehre. Ansonsten kriegst du alle Ehre. Aber er ist eifersüchtig. Wenn es um die Ehre geht, ist er extrem eifersüchtig. Da will er die Ehre bekommen. Wir dürfen die Freude behalten. Amen. Aber die Ehre müssen wir Gott geben. Und leider ist das Buch jetzt schon ausverkauft, weil wir schon einige Termine hatten, aber ich habe einige Bücher geschrieben, das war auch ein totales Wunder, dass das überhaupt zustande kam, weil gib mir ein leeres Blattl und ich bin leer. Aber meine Sekretärin hat gesagt, aber du kannst reden. Fang an reden und ich schreibe. Auf jeden Fall, so sind dann die Bücher entstanden. Und dann wollten die immer wieder ein neues, weil es Bestseller waren. Das war für mich unvorstellbar, dass ein Buch von mir einmal ein Bestseller wird, weil ich überhaupt nicht schreiben konnte. Aber Gott hat mir ein gutes Mundwerk gegeben. Aber ihr Lieben, deshalb möchte ich die Frauen ermutigen, macht den Mund auf. Das ist eine Lüge, dass wir Frau still sein sollen in der Gemeinde. Sonst hätte uns doch nicht so ein gutes Mundwerk gegeben. Aber wir müssen wissen, welche Botschaft wir verkündigen und nicht in Konkurrenz mit den Männern stehen. Amen. Aber wir sind berufen, auch zu verkündigen. Amen. Hat mich mein Mann freigesetzt. Er hat immer gesagt, ich höre lieber einer gesalbten Frau zu wie einem ungesalbten Mann. Halleluja. Ihr Lieben, Gott hat so große Pläne für dich. Aber bist du bereit? Bist du bereit, die auszuleben? Es wird dich alles kosten. Alle Feigheit, alle Gemütlichkeit, alle Bequemlichkeit, alle Menschenfurcht. Alles dich vergleichen. Alle Ängste. Wird dich alles kosten. Aber das Ergebnis ist unwahrscheinlich. Und dann wollten sie wieder ein Buch. Dann habe ich gesagt, wollen Sie schon wieder ein Buch? Ja. Dann hat er gesagt, ja. Habe ich gesagt, was soll ich denn machen? Sag, schreib wieder ans. Sag ich, welches? Wie fühlst du dich auf einem Friedhof? Hat er gesagt. Na, habe ich gesagt, da fühle ich mich lausig. Nach 10 Minuten habe ich schon eine Depression. Ich fühle mich so schwer und niedergedrückt am Friedhof. Dann sage ich, ja, eigentlich, warum fühle ich mich so? Sagt er, du spürst das Potenzial, das da begraben ist. Alle Talente, alle Berufungen, alle Gaben, Alles, was ich den Menschen anvertraut habe, die hier begraben liegen, das nie ausgelebt wurde, mit dem sie ins Grab gestiegen sind. Und ich hatte so viel mit ihnen vorgehabt. Schreib ein Buch. Jetzt habe ich ein Buch geschrieben. Komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen. Stirb nicht als Kopie. Amen. Ich muss euch ein paar Helden vorlesen, die ich dann studiert habe in der Bibel. Hoppala. Also in Englisch gibt es noch, Come into your calling. Und auf Deutsch könnt ihr es dann bestellen in Imst, wenn ihr wollt. Aber da habe ich ein paar Helden entdeckt. Der Jakob war ein Manipulierer. Der Peter war ein Feigling, der Petrus. Der David hatte eine Affäre, der Noah hat sich betrunken. Der Jonah ist von Gott weggerannt, der Mose hat gestottert und war impulsiv, der Paulus war ein Mörder, der Gideon war ungewiss, die Miriam war eine Schwätzerin, die Martha hat sich um alles Sorgen gemacht, der Thomas war ein Zweifler, die Sarah war ungeduldig, der Zachäus war klein, der Abraham war alt und der Lazarus war tot. Halleluja! Ihr Lieben, könnt ihr da euren Namen drunter schreiben? Als Held Gottes, Heldin Gottes. Amen. Gott ruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Das erlebe ich immer wieder. Ich weiß genau, ich sage immer, lieber Gott, du kannst mir alles zumuten, aber du musst mir alles dazu geben. Ich mache alles, was du sagst. Alle Anordnungen befolge ich, aber du musst zahlen, musst mir die Leute geben, musst mir die Idee geben, musst mir alles zahlen. Und das tut er. Das tut er. Wisst ihr, wie ich drunten war, habe ich 65 Hektar Land geschenkt bekommen zum Schulen bauen und entwickeln. Hat der Vorstand in Kampala verlangt, dass ich einen Meisterplan mache. Wie wir das entwickeln, habe ich gesagt, also tut mir leid, da bin ich jetzt blöd dazu. Aber ich weiß, der Meister hat den Plan. Lasst mich doch jedes Haus dort hinstellen und so machen, wie er sagt. Am Schluss müssen wir zugeben, das war ein Meisterplan. Ihr Lieben, Gott hat meinen Glauben so herausgefordert. Ein Haus da hinten hin, das nächste 300 Meter weg, das andere einen halben Kilometer weg. Ich habe gesagt, Herr, dein Ruf ist auf dem Spiel. Ich habe gesagt, du hast den Meisterplan. Das schaut komisch aus, wie wir das bisher gemacht haben. Habe ich gesagt, bitte, kümmere dich um deinen Ruf. Ja, heute fragt jeder, wer hat den Meisterplan gemacht? Sage ich, der Meister. Amen. Halleluja. Und er hat es unwahrscheinlich gut gemacht. Unwahrscheinlich gut. Wir staunen nur. Gell, hat er gut gemacht. Halleluja. Darfst du auch nicht mehr sagen. Gell? Weil du bist eine Zeugin, eine Zeugin. Ja, ihr Lieben, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und da kommst du nur hinein, wenn du sagst, Herr, da bin ich. Ich stelle mich dir bedingungslos zur Verfügung. Du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Du kannst mich auch auf null reduzieren. Und was auf null reduzieren wird, sind deine Ängste, deine Stolz, deine Rebellion, dein dich vergleichen. Alles, was da sowieso nichts bringt. Amen. Und dann sag aber, verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen und schenk mir Freude. Und wisst ihr, wie das anfängt? Indem du jeden Tag in der Früh sagst, was ist das Abenteuer mit uns zwei heute, Heiliger Geist. Und dann geh durch den Tag und schau, wie Gott dich führt. Er hat den Meisterplan. Du musst nur jeden Tag in dem wandeln, was er vorhat. Ich habe vor Jahren, war ich in Amerika und habe dort am Rande vom Nationalpark gewohnt, den Smoky Mountains. Und da habe ich einen großen Felsen entdeckt, mitten in einem rauschenden Fluss. Aber da waren genug Felsen, wo ich hinsteigen konnte. Und habe ich sehr stümperhaft Gitarre gespielt. Und da bin ich auf dem Felsen gesessen und habe dem Herrn Jesus mein Herz rausgesungen. Und einmal habe ich gesagt, Herr, weißt du überhaupt, dass ich da bin? Na, gib dir mal eine Schriftstelle zu lesen. Ich habe leider meine Bibel, die habe ich irgendwo im Gepäck versteckt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber in Isaiah. Um 50 herum. Da steht, dass dunkel die Erde bedecken wird, aber das Licht Gottes wird auf mich kommen und Könige werden zu meinem Lichte ziehen. Schau umher, sie sind alle schon versammelt. Ich habe herumgeschaut, habe ich gesagt, keiner ist da. Keiner ist da, habe ich gesagt, Herr, aber ich habe das Datum hingeschrieben. Jahre später kriege ich am 23. Dezember einen Anruf in Imst, ich war gerade in Imst. Ich soll eine Frau, die im Sterben liegt, in München am nächsten Tag besuchen. Sie möchte unbedingt noch mit mir beten, bevor sie stirbt. Ich habe gesagt, Herr, kannst du sie nicht noch ein bisschen länger am Leben halten? Kann ich nach Weihnachten fahren? Da hat es noch keine Navis gegeben. Ja? Und ich, geschneit hat es, München, durcheinander, eine Privatklinik, ja, wie finde ich die? Aber der Herr hat gesagt, morgen fährst du. Gut, bin in der Früh etwas mürrisch losgefahren, aber gehorsam. Ja. Weißt du, ich war so wie der Johnny, der sitzt hinten im Auto beim Papa, steht er auf. Sagt der Papa, setz dich hin, Johnny. Der steht. Johnny, setz dich hin. Er steht weiterhin. Sagt der Papa, du Johnny, jetzt bleibe ich stehen und verklopf dich, wenn du dich nicht niedersetzt. Setz dich hin und sagt, Papa, jetzt sitze ich, aber innen drinnen stehe ich immer noch. Und so machen wir manchmal Dinge, okay? So bin ich nach München gefahren. Also nicht sehr, sehr demütig, okay? Und habe zu meiner Überraschung das Krankenhaus sehr schnell gefunden, finde dort eine 80-jährige Frau im Bett, die mich bei einem Seminar, wisst ihr, die war bei so einem Seminar, da kenne ich die Leute nicht, aber sie kennen mich, ja. Da sagt sie, mein Maria, danke, dass du gekommen bist. Der Arzt hat mir nur noch ein paar Tage zu leben gegeben und ich möchte mein Leben in Ordnung bringen mit dir. Den ganzen Tag hat sie Sünden bekannt, aber unverschämt war sie ehrlich. Dämonen haben ausgetrieben und am Nachmittag war sie frei. Ha, hat sie gesagt, so sauber und rein habe ich mich noch nie gefühlt. Jetzt möchte ich meinen Herrn und Meister treffen. Wir haben uns verabschiedet fürs Leben. Ein paar Wochen danach kriege ich einen Anruf. Ist sie dran? Sage ich, wie bitte? Ja, ich bin es. Ich lebe noch. Sage ich, ja, was ist denn passiert? Sagt sie, ja, nachdem du gegangen bist, ist der Pastor gekommen und hat mir das Abendmahl gebracht. Und da hat der Herr zu mir gesagt, ich habe noch Arbeit für dich. Dann habe ich gesagt, Herr, ich bin aber schon sehr müde. Dann hat der Herr gesagt, ich habe schon durch einen müden Gaul noch Räder in Bewegung gesetzt. Dann hat sie gesagt, aber wenn du mich verwenden willst, dann bitte, dann möchte ich den Dienst von der Maria Brehan groß machen. Ihr Lieben, das war eine Prinzessin vom Hochadel von Deutschland. Ich habe keine Ahnung gehabt, wisst ihr, wenn jemand im Pyjama in einem Krankenbett liegt, weißt du nicht, dass das eine Prinzessin ist. Ich war froh, dass ich das nicht gewusst hätte, wäre ja total eingeschüchtert gewesen, der so richtig da so nahe zu rücken, dass sie alles ausruckt, ja, und dem Herrn bekennt. Dann hat sie gesagt, Maria, ich möchte deinen Dienst groß machen. Ich sag's euch, der hat uns mit dem Fürsten Castell bekannt gemacht. Der und seine Frau haben gesagt, dürfen wir Seminare organisieren und ihr hält sie. Ihr Lieben, da waren lauter Prinzen, Prinzessinnen, freie Frauen, Herzoge. Ihr bleibt auch jeden Vornamen hinschreiben lassen. Dann habe ich gesagt, Herr, wie kannst du uns in so eine Gesellschaft führen? Dann hat er gesagt, habe ich da ja prophezeit. Sag ich, wenn? Ja, an dem Felsen in Amerika vor 20 Jahren. Und ihr Lieben, diese Frau hat noch 16 Jahre gelebt. Und es waren die besten Jahre ihres Lebens. Und die war bei jedem Seminar dabei, mit ihrem Silberstöckchen oder sie immer. Und hat sie gesagt, weißt du, einer 80-jährigen Frau kann man nichts mehr abschlagen. Da muss man gehorchen. Das hat sie unverschämt ausgenützt. Ja, im Februar bin ich 80 voll und dann werde ich das auch ausnützen. Ihr Lieben, Halleluja. Amen. Hätte ich nicht gehorcht, die Frau wäre vielleicht gestorben. Und was wäre mir entgangen? Der Herr hat uns, meinem Mann und mir, eine Plattform in Deutschland gegeben. Das war einfach wunderbar. Ich hätte können ein ganzes Jahr von Schloss zu Schloss fahren und eine Woche bleiben und alle hätten sich gefreut. Aber die Schlösser sind mir zu kalt. Ja. Nein, so scharf bin ich gar nicht auf Schlösser. Ich habe lieber ein gemütliches Haus wie heute bei unserer Gastgeberin. Wo ist sie denn? Da bei euch ist fein. Ihr Lieben, Gott hat große Pläne und das sind einzelne Situationen, die er für dich jeden Tag vorbereitet hat, damit er dir seinen Plan offenbaren kann. Amen. Halleluja. Du musst nur in der Früh aufstehen und sagen, Herr, was ist dein Abenteuer mit mir heute? Öffne mir die Augen und Ohren des Herzens. Und dann wirst du staunen, wie Gott dir die Wege ebnet. Und er tut es immer noch. Ich tue nur, ja, wie ich nach Afrika gekommen bin, ja, da ja, wollte ich gleich wieder zurückfahren, weil man dachte, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Eine Not überall, dass es zum Schreien ist. Dann hat der Herr ganz klar zu mir gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Mach, das war befreiend. Dann habe ich gesagt, ja, was tue ich nachher? Nur jeden Tag, was ich da sage. Und das tue ich jetzt. Ich lebe vogelfrei. Die andere Not ist nicht mein Problem. Aber was er mir zeigt, das ist meine Verantwortung. Und da bin ich total überrascht, was er daraus macht. Amen. So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch einen Film, einen kleinen Film. Den hat mein Sohn gemacht. Ihr seht dann, ich habe das Enkele, mein Kindlein auf meinem Arm. Und da kriegt es ein bisschen einen Einblick in die Dimensionen, die Gott jetzt mir zumutet. Also wenn ich es gewusst hätte, wäre ich in den Busch nach Australien geflüchtet. Mit mir? Oh, oh. Ich war das schüchternste, verängstigte Mädchen. Habe meiner Tochter neulich gesagt, dann hat sie gesagt, Mama, heute glaubt dir das niemand mehr. Halleluja. Ich sage, ja, Jesus hat mich verändert. Amen. Er hat mir seine Natur gegeben. Und er ist immer noch dabei. Und ich bin begeistert von Christus und seinen Wegen für jeden von uns. Aber er wird dich fordern bis aufs Äußerste. Aber er wird dann auch alles dazugeben. Wisst ihr, unser Glaube muss gefordert werden, schon schläft er ein. Amen. Wer rastet, der rostet. Und so hält er uns immer in Bewegung mit neuen Herausforderungen. Aber jede Herausforderung soll in einem Sieg enden für Jesus. Amen. So, in dem Film seht ihr zuerst Karamoja, wir haben uns drei Headquarters. Eines im höchsten Norden, da habe ich mich ziemlich geweigert hinzugehen. Also mehrere Leute haben es vorgeschlagen, habe ich gesagt, die Not treibt mich nicht, ich muss von Gott selbst hören. Und dann hat er gesprochen. Und jetzt sind wir in Karamoja, das waren bisher Nomaden, das heißt nicht gerade kürzlich, sondern so vor 20 Jahren waren die noch Nomaden, haben sich gegenseitig die Kinder erschossen, damit sie die Tiere stellen konnten. Viele davon sind Nachkommen von der Königin Sheba und dem König Salomon. Haben auch total jüdische Züge und sind auch stubborn, bockig ein bisschen. Aber wunderbare Menschen, wenn man sie mal gewonnen hat. Und das Zweite, was ich euch zeige, ist jetzt eine Sekundarschule, eine Berufsschule für 2000 Kinder, die alle schon in unserem Programm sind, aber im ganzen Land verstreut. Und der Herr hat gesagt, ich soll eine Schule bauen für sie, wo sie zusammenkommen. Mit Landwirtschaftsausbildung neben dem Abitur. Kriegen sie noch ein Diplom für Landwirtschaft. Weil in Uganda der blöde Gedanke herrscht, wer ein Landwirt ist, ist zu dumm für etwas anderes. Und das wollen wir eliminieren. Die müssen ihre eigenen Hühner züchten, Kühe melken, Bienenzucht werden wir haben, Fischzucht, eine riesige Anlage, einen ganzen Hektar mit Heilkräutern, dann natürlich auch Gemüse, Obstbau und alles Mögliche. Sie müssen alles selber, wenn sie nicht ordentlich arbeiten, dann müssen sie hungern. Der Herr sagt, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Und das werde ich ihnen beibringen. Die werden schön arbeiten, das sage ich euch. Aber sie freuen sich jetzt schon, sie freuen sich jetzt schon. Und ja, stellt euch vor, die tun jetzt das Land gerade roden, 35 Hektar, wo wir Landwirtschaft machen, haben sie so eine große Ratte gefangen. So eine große Ratte. Gestern. Und haben sie getötet. Dann habe ich zurückgeschrieben, na, fürchterlich, so ein großes Tier. Haben sie gesagt, ja, und dann wollen wir dir noch sagen, am Abend haben sie gegrillt und gegessen. Dann habe ich gesagt, also zum Essen komme ich zu euch nie, wenn man sowas serviert wird. Aber Halleluja, Schlangen, die machen alle Termitenhügel eben oder kommen Schlangen heraus ohne Ende, werden auch alle getötet. So, und das zeige ich euch jetzt, okay? Es ist noch bei beides, also oben im hohen Norden haben wir einen Kindergarten für 200 Kinder jetzt und 100 kommen im Januar wieder dazu und nächstes Jahr bauen wir dann eine Volksschule für 700 Kinder. Es ist unwahrscheinlich, was Gott tut, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Ja? Und je weniger Widerstand wir leisten, umso besser hat er es mit uns. Amen. Und immer wieder sagen, Herr, mein Ruf ist ruiniert, seit ich dir beigetreten bin, aber kämpf um deinen. Und das tut er. Können wir uns den Film anschauen, bitte? Amen. Wer kommt mich besuchen? Halleluja. Roland, her mit den Prospekten. Na, die Hand hochhalten. Wer kommt uns besuchen? Komm, teil schnell aus, da sind einmal schon ein paar. Da ist einer da vorne, da noch, da daneben auch rechts. Da waren auch zwei. Okay, wunderbar. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet es nicht bereuen. Wir sagen jedem Gast, wenn es dir nicht gefällt, Geld zurück. Noch hat es keiner verlangt. Halleluja. So, und jetzt habe ich aber noch eine Bitte. Wer wäre bereit, einem Kind eine Patenschaft zu geben? Wer hat schon eine bei uns? Wow. Gebt es denen einen Klatschopfer. Juhu! Klatscht mal ordentlich. Halleluja. Danke, danke, danke. Danke. Natürlich für Paten ist es ein Muss, einmal zu kommen, um sein Kind zu treffen. Warst du schon drunten? Noch nicht, gell? Höchste Zeit. Halleluja. So, wer möchte jetzt noch einem Kind eine Patenschaft gewähren? Wisst ihr, mit 50 Euro, und wenn es dir zu viel ist, 50 Euro weniger, kannst du einem Kind, da tun wir halt zwei, drei Paten zusammen, einem Kind schon die Hoffnung aus totaler Verzweiflung mit Zukunftsperspektive geben. Wer möchte so einem Kind eine Patenschaft geben? Geh, komm. Wer hungert schon, wenn er 20, 30, 40 oder 50 Euro im Monat hergibt? Wer hungert von euch? Bei denen ist 50 Euro ein halber Monatsgehalt. Mit 50 Euro können wir ein Kind total versorgen. Mit Kleidung, mit Essen, mit Schlafen, mit Schuluniform, mit Büchern, mit allem. Medizinische Betreuung. Okay, da müssen doch nur ein paar da sein. Also das schamt euch. Schamt euch. Das ist nämlich Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn wir den Menschen helfen, na, ihr findet wahrscheinlich keine Uganda in Europa. Die Uganda lieben ihr Land sehr. Ich habe zwei erwischt bisher, aber denen habe ich die Wadel vierig gerichtet. Da habe ich gesagt, aber schnell heim wieder. Da braucht man nicht flüchten von Uganda. Wenn man fest arbeitet, hat man eine Zukunft. Amen. So, ihr Lieben. Glaubt ihr, dass ich mir das selber einfallen habe lassen? Ah, ah. Aber ich mache mir auch keine Sorgen mehr. Ich sage, Herr, was du anschaffst, ich stelle mich dir zur Verfügung und du musst zahlen. Amen. Und so möchte ich ja gern euren Glauben freisetzen, dass Gott Großes mit euch vorhat. Es ist zu wenig, am Sonntag eine Kirchenbankerl wärmen. Und da meinen manche schon, was sie schon geleistet haben. Ihr Lieben, Gott will dich hundertprozentig, nicht leider ein bisschen. Amen. Hundertprozentig. Wir grüßen uns schon in Uganda. Chikumi kuchikumi, das heißt hundertprozentig. Yes, Mama, chikumi kuchikumi. Halleluja. Wer ist hier ein Hundertprozenter? Wer sagt, ich gehöre hundertprozentig Gott? Es sind einige, aber noch zu wenige. Amen. Wer möchte diese Entscheidung treffen? Herr, ich stelle mich dir hundertprozentig zur Verfügung. Das soll aufstehen mit mir. Wer möchte das? Hundertprozentig mit Jesus. Es ist das einzige Leben, was wahrlich erfüllend ist. Das ist genauso in einer Ehe. Wisst ihr, in einer Ehe, wenn da einer sagt zu seiner Frau, nach der Hochzeit einen Monat, gell, Schatzi, hab dich sehr lieb, aber da war nur so eine Freundin und die war sehr nett mit mir. Stört dich das, wenn ich mit der ein Wochenende im Monat verbringe? Mit der dort reinschauen? Komisch, ja. Das wäre nicht hundertprozentig. Ich habe zu meinen Buben gesagt, wie sie geheiratet haben, you have chosen the best, now leave the rest. Du hast das Beste gewählt, lass die anderen jetzt in Ruhe. Halleluja. Ihr Lieben, Gott wird das ernst nehmen. Ihr seid jetzt wie einer, der mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springt. Der kann aber eine Minute danach nicht sagen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Er ist unterwegs. Amen. Er ist unterwegs mit Jesus. Und der Schirm wird aufgehen. Du kannst nie tiefer wie in die Hände Gottes fallen. Amen. Halleluja. Dann möchte ich gern, dass ihr mit mir betet. Die sitzen, können es auch mitbeten und dann im Laufe des Gebetes aufstehen, okay? Das Gebet kommt aus dem Epheserbrief 17 bis 22. Dann betet mit mir. O Gott unseres Herrn Jesus Christus, Vater der Herrlichkeit, schenke mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ich dich und deinen Willen klar erkennen kann. Erleuchte mir die Augen des Herzens, damit ich weiß, was die Hoffnung deiner Berufung für mich ist. Damit ich weiß, was der Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes in mir, der oder dem geheiligten Christus ist. Und damit ich weiß, was die überschwängliche Größe deiner Kraft an mir, der Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht deiner Stärke, die du hast wirken lassen, indem du Jesus von den Toten auferweckt und auf den Thron zu deiner Rechten im Himmel gesetzt hast. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und hoch über jeden Namen, damals, heute und in alle Ewigkeit. Und Vater im Himmel, ich komme heute zu dir als deine Tochter oder dein Sohn. Und ich werfe mich in deine Arme. Ich will hundertprozentig dein Kind sein. Ich will durchbrechen in die Berufung, die du mir schon in den Mutterleib, im Mutterleib in mich gelegt hast. Und ich will dir zur Ehre dienen. Zum Segen für die Menschen. Und damit die Fülle in meinem Herzen, die Fülle der Freude in meinem Herzen voll wird. Herr Jesus, ich bin dein. Und du bist mein. Und das soll immer so sein. Ich liebe dich. Und ich vertraue dir, dass du mir jetzt täglich die Augen und Ohren des Herzens öffnest. Und Herr Jesus, dass du deinen Gehorsam in mir freisetzt, damit ich das tue, was du für mich vorbereitet hast. Und ich verspreche dir jetzt schon, ich gebe dir alle Ehre, aber ich behalte die Freude. In Jesu Namen. Amen. Gebt dem Herrn einen Klatschopfer. Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, ja, Amen und Amen. Und ich sehe so viele junge Menschen hier, die einmal über den deutschen Suppentellerrand hinausschauen sollten und zu uns als Volontäre kommen sollten. Wer möchte denn einmal zu uns kommen als Volontär? Okay, wunderbar, habe ich da auch ein paar Hände gesehen? Ja, sag einmal. Hast du dich so wenig angesteckt? Ha? Aber es war gut für dich, oder? War es gut? Was eine bereichernde Zeit. Amen. Ihr seid herzlich willkommen als Volontäre bei uns. Der Roland wird euch noch Kärtchen geben. Wo ist er denn? Ist jetzt, glaube ich, holen gegangen, oder? Kärtchen für Volontäre, da könnt ihr euch auch die Kommentare anderer Volontäre anschauen. Ihr Lieben, Deutschland ist an einer Kreuzung. Und die ist extrem gefährlich, wenn wir die falsche Richtung eingehen. Ja, das sollen sie sich bei dir holen am Tisch. Von außen betrachtet, ihr Lieben, lebe ich lieber in Afrika als in Deutschland. Die Zeit ist höchst explosiv und kann so schnell umschlagen, dass es zu einer Christenverfolgung kommt. Weil man nicht mehr dem Wort Gottes seine Treue zeigen darf, sondern dem Zeitgeist. Ihr Lieben, steht auf und werdet Licht. Steht auf und werdet Licht. Und fangt an zu herrschen über die Mächte der Finsternis. Amen. Nicht über die Menschen, dass jetzt ja auch kein Ehemann da ist, der sagt, ich habe es immer gewusst, ich soll über dich herrschen. Nein, nicht über die Ehefrauen herrschen, die sollen wir lieben, ja. Auch die Männer, die Frauen nicht über die Männer oder auch nicht über die Kinder, sondern über die Mächte der Finsternis. Amen. Wir sollen die Werke des Teufels zerstören. Wir sollen seine Pläne nichtig machen, null und nichtig machen. Amen. Der Vater möchte aus Deutschland einen Jünger Jesu machen. Und da braucht es dich und deinen vollen Einsatz, ein heißer Kolonialist zu werden. Dort, wo du bist, soll Reich Gottes Atmosphäre sein. Amen. Dort, wo du bist, soll Hass in Liebe verwandelt werden. Streit in Frieden. Not in Versorgung. Amen. Dort, wo du bist, soll Leben sein. Und zwar Leben, das vom auferstandenen Herrn Jesus Christus kommt. Amen. Vater, ich weihe dir jetzt diese Menschen alle in diesem Raum. Ich weihe sie dir als deine Werkzeuge der Liebe, des Friedens, der Kraft, der Wahrheit, Zeugen zu sein von der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Zeugen zu sein, dass wir einem Gott dienen, der diese Welt erlöst hat. Zeugen zu sein von einem Gott, der es mehr wert ist, die Treue zu halten als allen anderen Institutionen der Welt. In Jesu Namen. Amen. Ich vertraue, ich sehe euch hier in Afrika oder dann letztendlich im Himmel. Shalom.
Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Maria. Das war sehr inspirierend. Und wir wollen auch noch eine kleine Kollekte sammeln für Mission für Afrika. Genau, während dem Lied wird es rumgehen. Hier, ne?